Liebe Studierende, herzlich willkommen zum dritten Abschnitt Konfigurationsmanagement-Werkzeuge. Ja, beim Konfigurationsmanagement wollen wir uns also genauer anschauen, zwei der vier Teildisziplinen, das Versionsmanagement und das System Building. Am Ende gibt es dann noch einen Vergleich und eine Zusammenfassung. Fangen wir mal an mit dem Geschichtlichen zum Versionsmanagement. Hier ist die Zeitleiste in dieser Darstellung mal von oben nach unten die Zeitachse. Und wir wollen uns da mal wichtige Punkte rausgreifen. Eine Revolution war 2004 das Erscheinen von Subversion, was über etwa ein Jahrzehnt da der Marktführer war. Dann Git und Mercurial kamen fast gleichzeitig heraus. Hier steht es 2005, beide erschienen am 7. bzw. am 19. April. Und die große Motivation für das Erscheinen von Git war die Entwicklung des Linux-Kernels. Da kommen wir dann gleich nochmal kurz drauf. Wir hatten bereits im letzten Abschnitt erwähnt, es gibt also den zentralen und den verteilten Ansatz. Subversion ist ein Vertreter des zentralen Ansatzes und Git und Mercurial sind beides Vertreter des verteilten Ansatzes. Ja. Wir gehen in den Folien hier etwas näher auf Mercurial ein. Im Praktikum, dann werden wir uns ein bisschen stärker mit Git beschäftigen, so dass es für Sie möglich sein sollte, beides zu verwenden. Das ist dann auch Ihre Entscheidung. Das ist ja auch eine Aufgabe in dem Meilenstein, der bis Ostern zu erledigen ist, dass Sie begründet Werkzeuge auswählen sollen und die miteinander vergleichen sollen. Ja. Wie sieht es nun aus mit der Popularität von Versionsmanagement-Werkzeugen? Dazu habe ich Ihnen mal recht aktuelle Daten geholt von IT JobSwitch Watch aus dem Vereinigten Königreich, Großbritannien also. Da sieht man, dass also Git hier führend ist, sich auch weiter in der Platzierung verbessert hat. Dagegen fallen Mercurial und Subversion recht deutlich ab, haben sich auch beide in der Platzierung verschlechtert. Dagegen das durchschnittliche Einkommen ist auf einem Level. Ich denke, da gibt es keine signifikanten Unterschiede. Und es gibt auch viel mehr Jobangebote, mehr als 2000, wo Git verlangt wird, als etwa solche, für die Subversion verlangt wird. Das ist also eine Größenordnung etwa geringer. So, hier rechts unten sehen Sie eine weitere Abbildung. Die Entwicklung von 2005 bis etwa 2017. Und da sieht man den Peak von Subversion. Der Peak, die Spitze war in etwa 2009. Dann ist es langsam abgesunken in der Bedeutung, wohingegen Git immer weiter gestiegen ist in der Bedeutung, hat Subversion dann etwa 2011 überholt und hat heute mit Abstand den größten Marktanteil. So, das Kippen in der Marktführerschaft bei den Ansätzen, also wann haben die verteilten, die zentralen Ansätze überholt, das war in etwa 2013 der Fall. Und ein wesentlicher Punkt für den Durchbruch von Git speziell war, dass GitHub dort wurden Open-Source-Projekte frei gehostet. Allerdings wurde es Ende 2018 von Microsoft übernommen. Und das ist ja nun eine Firma, die nicht gerade für Open-Source bekannt ist. Seitdem gibt es GitLab als Alternative und wird auch immer stärker genutzt. Und wie wichtig Git ist, zeigt sich in mehreren Punkten. Also erstmal wird es natürlich für die Entwicklung des Linux-Kernels genutzt. Und aber seit 2017 nutzt es Microsoft sogar für die Windows-Entwicklung. Und das ist wirklich bemerkenswert. Das drückt also nochmal die Wichtigkeit aus. Ja, schauen wir uns nun Subversion ein bisschen genauer an. Wurde schon etwa ab der Jahrtausendwende entwickelt, aber denn die Veröffentlichung dann erst 2004. Es wird schon noch aktiv weiterentwickelt, hat aber nicht mal die Bedeutung. Aktuelle Version ist die 1.13 vom 30. Oktober 2019. So, vor Subversion gab es das CVS, Concurrent Version System. Und das hatte eine ganze Menge Schwächen. Und diese Schwächen sind dann zugleich eine Motivation für Subversion. Als Konfigurations-Items waren nur Dateien, aber keine Verzeichnisse zugelassen. Des Weiteren konnte man die Vorgänge des Umbenennens von Dateien, des Verschiebens oder Löschens oder Kopierens, das alles war nicht sauber unterstützt. Also nur eine statische Struktur hier, und das ist natürlich sehr wenig. Und auch ein Transaktionsmanagement im Sinne der ACID-Bedingungen, was Sie von den Datenbanken her kennen, war ja nicht da. Und das ist natürlich auch eine wichtige Sache, die hier aber gar nicht gegeben war bei CVS. So, diese Schwächen wurden fast alle behoben in Subversion, und es gibt jetzt also einige Highlights. Wir haben eine vollständige Versionshistorie. Sie können jetzt auch Verzeichnisse mit versionieren. Sie können Konfigurations-Items löschen. Das wird alles unterstützt. Das Einchecken verläuft als Transaktion jeweils. Also dieser atomare Ablauf ist natürlich was Schönes. Wenn während des Eincheckens was schiefläuft, wird alles konsistent wieder hergestellt. So, sowohl Text- als auch binären Dateien werden mit einem effizienten Delta-Algorithmus abgelegt. Hier wird also erkannt, ob es sich um eine Text- oder binäre Datei handelt, und daran angepasst gibt es dann einen Delta-Algorithmus. Und wir haben noch etwas, das ist eine sogenannte billige Kopie. Wenn man etwas kopiert, dann sind ja die Inhalte zunächst mal gleich von Kopie und Original. Das kann man platzsparend mit harten Links realisieren. Und dann, erst wenn eine Änderung erfolgt, wird wirklich echt eine neue Datei angelegt. Ja. Und das Ganze ist dann auch bekannt als Copy on Write. Und das ist implementiert in Subversion auch mit so. Gut, das ist die hinterliegende Architektur, ist eine Client-Server-Architektur. Das Repository auf dem Server. Sie können jetzt mit verschiedenen Protokollen, HTTP, SVN ist ein eigenes Subversion-Protokoll, oder direkt per File-Zugriff auf dieses Repository zugreifen. Das sieht dann schematisch in etwa so aus. Unter Windows gibt es ein Frontend, dort war es SVN, wo Sie dann so ein Kontextmenü haben, und alle wichtigen Aktionen werden darüber angeboten. Das ist die Alternative zur Kommandozeile, die natürlich auch geht. Und sogar in Eclipse können Sie es integrieren. Da gibt es also dann in dem Team die Möglichkeit, sich dann hier verschiedene Versionierungstools zu installieren, eben zum Beispiel Subversion, sodass Sie das dann hier auch alles verfügbar haben für Ihren Quellcode. So eine Versionsgeschichte könnte dann so aussehen: Sie haben also einmal so eine Revisionsnummer, die wird inkrementiert, dann einen Zeitstempel, ein Datum in der zweiten Spalte. Die Anzahl der Änderungen ist die dritte Spalte, der Autor und der Kommentar. Diese Kommentierung, die sollte immer angegeben werden, und die ist wichtig. Also No Comment ist überhaupt nicht gut. Ein Kommentar, kleine Verbesserung, kleine Änderung ist auch nicht so gut. Also das sind ja eher Negativbeispiele. Man sollte besser konkret angeben, was man verbessert oder geändert hat. Etwas besser ist also hier dieser Kommentar Documentation Verzeichnis eingerichtet, das geht schon. Cars eingebunden. Ja, das sieht dann etwas besser aus. Sodass Sie aus dem Kommentar dann sich immer, später immer nachvollziehen können, was haben Sie hier im Wesentlichen geändert. Das ist dann natürlich später wichtig, wenn Sie da zum Beispiel etwas rückgängig machen wollen. Kommen wir nun zu Mercurial kurz. Es ist entstanden 2005. Die aktuelle Version ist die 5.3 vom 3. Februar 2020. Das wird also aktiv weiterentwickelt. Wie Git ist es ein verteiltes Versionsmanagementsystem und das ganze Repository liegt als Klon auf dem lokalen Rechner. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Es gibt dann so ein Verzeichnis .hg und dort wird die gesamte Historie verwaltet. Ja, das Arbeitsverzeichnis enthält die aktuellen Verzeichnisse und Dateien und eben dieses .hg-Verzeichnis. Und ein Kommando Clone überträgt die Repositories dann komplett jeweils. Änderungen an Dateien werden zu einem sogenannten Change Set zusammengefasst und ein Change Set wird bei einem Commit zu einer neuen Revision. Ja, und jetzt können Sie über Push und Pull, also schieben oder ziehen, Sie unterschiedliche Repositories hin und her schieben oder dann zwei Repositories können über einen Merge miteinander verschmolzen werden. Mercurial hat eine Menge Vorteile, ist leicht erlernbar, leichtgewichtig, gut skalierbar und anpassbar. Die gute Skalierbarkeit sieht man zum Beispiel daran, dass es von Facebook genutzt wird, was ja wirklich mit riesigen Datenmengen arbeitet. Das dürfte jedem klar sein. Mercurial lässt sich auch in Eclipse integrieren. Das heißt dann Eclipse Mercurial. Das kann in etwa so aussehen. Ja, dann wieder über Team diese Integration und Share Project dann. Select Repository Type und hier kann man sich dann halt auswählen, das veraltete CVS, das moderne Mercurial oder das mittelalte SVN Subversion. So, wenn das neue jetzt angelegt ist, dann dieses .hg ist hier unsichtbar als verstecktes Verzeichnis, eben mit dem Präfix Punkt, wie es unter Linux, Unix üblich ist. Dass diese mit Punkt beginnenden Dateinamen für versteckte Dateien bzw. Verzeichnisse stehen. Ja. Änderungen und Historie, das könnte dann so aussehen, wieder mit diesen entsprechenden Spalten, sodass man dann hier gut damit arbeiten kann innerhalb von Eclipse. Ja, dieses Branching, also man kann neue Zweige anlegen. Ist auch noch was Wichtiges. Und wir kommen bereits zur ersten Bewertung von Mercurial. Mercurial zieht Benutzerfreundlichkeit und Verfügbarkeit für alle wichtigen Plattformen von Subversion auf den mächtigeren verteilten Ansatz hoch. Ja, also das ist man von Subversion über Jahre hin gewohnt gewesen. Und das ist mit Mercurial sehr gut gegeben. Inzwischen im immer stärkeren Maße aber auch für Git. Also da hat Git auch kräftig aufgeholt. Und zumindest in den ersten Jahren war zumindest in der Windows-Welt das Mercurial noch ein relevanter Konkurrent zum Git. Aber auch hier hat Git, denke ich, inzwischen Mercurial überholt. Teilweise ist es besser anpassbar und schneller als Git. Dazu ein Beispiel. Es ist ja aus Performancegründen sehr wichtig, immer die Änderungen zu extrahieren. Was hat sich gegenüber dem letzten Mal verändert? So, klassisch arbeitet man nur mit Zeitstempeln. Etwas aufwendiger ist die Arbeit mit den Checksummen. Das haben wir schon bei den Build-Tools gesehen als einen Ansatz. Und hier nutzt jetzt Mercurial den Ansatz, dass Zeitstempel und Checksum miteinander kombiniert werden. Wenn man diese beiden Ansätze kombiniert, ist man also noch mächtiger. Dazu muss auf das Betriebssystem, auf das darunterliegende Betriebssystem zugegriffen werden. Das geht aber und das kann man machen und das ist hier eine pragmatische Lösung, um hier noch schneller die Änderungen, die veränderten Konfigurations-Items herausfiltern zu können. Also nur mit Checksum wäre der normale Ansatz für die verteilte Versionskontrolle. Und hier werden jetzt aber Zeitstempel mit einbezogen und das ist sehr vernünftig und kann viel bringen oder bringt viel. Ja. Zeitstempel werden also von Facebook eben dem großen Kunden dann von Mercurial mitgenutzt. Damit schließen wir den Abschnitt Konfigurationsmanagement-Werkzeuge, Versionskontrolle ab. Beim nächsten Mal geht es weiter mit den Bildwerkzeugen. Vielen Dank.